Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast. Bei meinsportpodcast.de.
Hallo und guten Abend, herzlich willkommen zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Nach dem Wunder von der Pader folgt jetzt der Flutlichtfreitag gegen den KSC. Das sind ja tolle Wochen hier bei Hannover 96. Außerdem scheint sich Markus Mann ein neues Auto kaufen zu wollen. Ansonsten könnte ich mir einen Besuch in der Autostadt gar nicht vorstellen. Da wollen wir drüber sprechen, freue ich mich sehr drüber. Mein Name ist Tobi und ich darf mich sehr freuen, an meiner Seite begrüßen zu dürfen, Chris. Guten Abend, Chris.
Guten Abend in die Runde. Don't call it a comeback. I've been here for years. Aber wenn Comeback, dann natürlich nach so einem fabulösen Comeback wie dem letzten Wochenende. Ja, mutige Worte. Wie kann man höchstens ein Auto kaufen wollen in Wolfsburg, wenn man gleichzeitig doch mal beim Fußballmanager eine Vergangenheit beim VfL gehabt hat, lieber Tobi?
Verstehe ich nicht.
Verstehe. Also die älteren Zuhörer werden sich erinnern. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und ich freue mich auch auf die anderen beiden.
Ja, freuen wir uns natürlich auch, dass du hier bist. Die anderen beiden, das sind vor allem der liebe Ferdi. Servus, Ferdi.
Moin Tobi. Ja, als Empfehlung für alle, die sich ein visuelles Anschauungsbeispiel anschauen wollen, was eine Meisterleistung in Sachen Geduld betrifft, den empfehle ich die Pressekonferenz heute von Hannover 96 vor dem Spiel gegen Karlsruhe. Achtet da mal auf Christian Tietz, der musste wirklich jeden Funken Geduld zusammenkratzen, um nicht komplett Crashout zu gehen bei den Fragen der Hannoveraner Presse. Da waren Meisterleistungen dabei wie, tut sich Hannover 96 bei Flutlicht schwer oder verleiht ein Sieg Hannover 96 mehr Selbstvertrauen. Es war wirklich großartig. Christian Tietz hat festgestellt, dass die Hannoveraner Presse größtenteils, was so ihre Sicht auf den Fußball betrifft, irgendwo zwischen der französischen Revolution und der Kuba-Krise stehen geblieben ist. Ich bin mir sicher, dass wir heute ein bisschen mehr Tiefgang und Analyse tatsächlich reinbekommen. Insofern freue ich mich auf
die Wenn ich die Fragen so höre, würde ich vermuten, sie wurden gestellt von Thomas Gottschalk.
Ja, fast. Der hatte noch beim Bambi zu tun, habe ich gehört. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Vor allem reden wir nicht über Thomas Gottschalk einen Tag nach dem Orange Day. Das wird dem Tag nun wirklich nicht gerecht. So, wer auch dabei ist, ist natürlich der liebe Luca. Schönen guten Abend, Luca.
Guten Abend, lieber Tobi. Ich habe seit Samstag einen wunderbaren Ohrwurm. Es hat mit einem finnischen Stürmer und einem Winterwunderland zu tun. Meine Laune ist seit Samstag wirklich ungebrochen gut und ich freue mich sehr auf die Sendung heute.
Ja, ältere HörerInnen werden sich noch an Niklas Füllkrug erinnern, der diesen Song auch schon mal gewidmet bekommen hat. Aber Gott, wir wollen da nicht kritisch sein. Man kann ja auch mal Altes auftragen. Das kennen alle die, die mehrere Kinder haben. So, aber gehen wir rein in die Sendung. Gehen wir rein ins Spiel gegen Karlsruhe oder gucken wir dann doch mal kurz rüber ins Pheno, in die Autostadt oder in das Badeland, in dieser Enklave der Industrie. Ich zitiere Sergio Pinto, das ist doch keine Stadt, das ist doch nur VW. Also, herzlich willkommen beim Podcast über den VfL Wolfsburg. Ich freue mich, euch heute Abend begrüßen zu dürfen. Nein, jetzt mal ganz im Ernst. Das Heulen der Wölfe. Ja, gibt's das noch? Schön. Naja, wenn die Leute Schicht aushaben, müssen sie ja nochmal kurz ins Stadion. So, dieser kleine, unbedeutende und viel zu junge Konzernclub an der Aller hat augenscheinlich Interesse an dem uns Gott gegebenen Geschäftsführersport Markus Mann. So war es zu vernehmen, es waren erst Gerüchte, es war erst so ein Getuschel und augenscheinlich war es dann doch ein bisschen mehr. Markus Mann soll auf einer Liste, und ich dachte immer, die Liste haben wir irgendwie weltexklusiv, wenn es immer darum geht, wer steht auf der Liste, das liebe Grüße nach Großburg-Wedel. Also, ich dachte, diese Liste haben wir weltexklusiv, haben wir offensichtlich nicht, denn nach einer Absage aus Hoffenheim beschäftigt sich plötzlich diese kleine Konzernhure mit unserem Geschäftsführersport, mit Markus Mann. Er hat am Mittwoch Martin Kinter von einem persönlichen Gespräch berichtet und so, wie wir unseren verschwiegenen und stets integren Martin Kind kennen, hatte er nichts Besseres zu tun, als das der Presse zu stecken. Ja, und mit Worten wie, ich habe ihn erinnert, Sie haben Vertrag. Ja, gut, fragen wir doch mal kurz Mirko Slomka oder fragen wir Stefan Leitl. Fragen wir doch Thomas Schaaf oder fragen wir auch André Breitenreiter, wie viel so ein Vertrag in Hannover wert ist. Jedenfalls waren das die
Antworten. Vor allen Dingen rund um die Weihnachtszeit.
Ja, oh ja, rund um die Weihnachtszeit ist immer ein beliebtes Datum, um Verträge vielleicht nicht ganz genau zu nehmen. Also, Martin Kind pocht auf einen Vertrag. Das klingt erstmal, also insofern spannend, weil auch, also die PK wurde hier gerade schon erwähnt, dass Ferdi hat da schon ein paar beste Fragen hier zum Besten gegeben. Interessant war aber, dass die Einstiegsfrage der Matzak-Medien war, Herr Tietz, Sie arbeiten hier vertrauensvoll mit Markus Mann zusammen. Jetzt kommen diese Gerüchte da aus Wolfsburg. Was macht das denn mit der Mannschaft? Ja, so weit sind wir schon, dass der Aufstieg quasi schon, da ist ein Haken dran, offensichtlich, sportlich geht es um gar nichts mehr. Und wir kümmern uns nur noch um so Nebenkriegsschauplätze. Luca, wie empfindest du das? Markus Mann, durchaus kritisch gesehen worden, auch in Hannover. Liebe Grüße da nach Detmold. Hat in dem Sommer aber eine Mannschaft hingestellt, von der der Trainer des SC Paderborn sagt, das ist das Beste, was ich hier bei uns in der Saison gesehen habe. So viel Qualität in der zweiten Liga, das habe ich noch nicht erlebt. Also was machen wir jetzt damit?
Ich wollte gerade auch schon sagen, es ist eigentlich eine Schande, dass André nicht hier ist. Der hätte dazu bestimmt eine äußerst exklusive Meinung, zumindest mal im Kontrast mit mir gehabt. Ehrlicherweise, mich nervt es, dass wir seit Jahren immer mal wieder Gerüchte um Markus Mann haben, was einerseits allerdings dafür spricht, dass er gute Arbeit leistet, auch wenn die von manchen vielleicht nicht so anerkannt wird wie von Ralf Kettemann in dem Fall. Es gab mal eine Aussage von ihm, und das ist auch so ein bisschen die, auf die ich baue und auf die ich einfach hoffe. Er hat mal gesagt, sein Projekt hier wäre noch nicht beendet und er würde so sinngemäß, er will das erst zu Ende bringen, bevor er sich das überlegt. Das ist mal so aus der, ich sag mal, rein emotionalen Seite betrachtet. Auf der anderen Seite, er hat jetzt eine Machtfülle bei Hannover 96, wie sie ohne den Nachnamen Kind, Rossmann oder wie heißt der dritte nochmal?
Baum.
Das ist das Höchste, was du in Hannover werden kannst, ohne diesen Nachnamen. Und das aufzugeben und in Wolfsburg eventuell erstmal nur Sportdirektor zu werden, klar mit mehr Geld, aber auch jetzt wirklich bei einem sehr langweiligen und satten Verein, muss man wollen, ganz ehrlich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es viel heiße Luft um nichts und dass es da der Austausch enden wird.
Ja, das ist durchaus möglich. Ferdi, trotzdem hat Markus Mann aus Loyalität oder doch, weil es interessant für ihn ist, unseren Martin Kind heute am Mittwoch darüber informiert. Wie bewertest du das? Also wäre das ein Verlust oder können wir sagen, na gut, da machen es halt Kahle und Becker, weil André Kahle kann es eh besser als Markus Mann und Ralf Becker ist schon da, oder wie gehen wir damit um?
Also, ich stimme Martin Kind ja selten zu, aber der Mann hat bis 2029 Vertrag und damit hat er bis 2029 Vertrag. Und auch ob Markus Mann am Ende das höhere Transferbudget dafür eintauschen will, dass er halt dann nicht 40.000 an einem Freitag in der zweiten Liga gegen Karlsruhe ins Stadion bekommt, sondern der VfL Wolfsburg mit Mühe ein paar seiner Kunden, wenn sie denn mal international spielen, irgendwie in die Europa League fährt, das muss er sich überlegen. Aber ich glaube, Markus Mann wird A, bessere Möglichkeiten bekommen als das eine Angebot des VfL Wolfsburg. Und ich halte ihn aber auch aus unserer Sicht einfach für sehr, sehr wichtig. Ich glaube, ich sehe die Transferpolitik ein bisschen kritischer als Luca. Ich bin da schon auch, da ist nicht alles Gold, was glänzt. Die Transferphasen sahen im Sommer immer toll aus, ein paar Monate später immer ein bisschen schlechter. Das hat sich jetzt schon ein paar Jahre durchgezogen. Trotzdem ist seine Bilanz, wie er diesen Verein, der absolut am Boden war, bevor er gekommen ist und auf dem Weg Richtung dritte Liga, wie er den aufgestellt hat, wie er ihm Strukturen verleiht hat, wie er uns professionalisiert hat, wie er uns jetzt ein klares Konzept, wie wir Fußball spielen wollen, wie wir Spieler suchen wollen, die zu uns passen, wie er uns das verleiht hat, das ist nicht zu ersetzen. Das ist, glaube ich, auch durch einen Ralf Becker nicht zu ersetzen. Deswegen, wir haben uns am Anfang dieses Jahres, es ist wirklich keine 12 Monate her, dazu entschieden, dass wir Markus Mann mit einer unfassbar enorm machtvollen Position ausstatten. Die wollte er, die hat er bekommen. Jetzt darf er dieses Projekt, das Luca angesprochen hat, gern fortführen. Und ich glaube auch, er möchte es gern fortführen und jedenfalls nicht für die Autostadt aufgeben.
Das kann durchaus sein, Chris. Jetzt müssen wir aber auch sagen, Ferdi hat es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, da waren auch Transferphasen, die vielleicht doch nicht so glänzend waren, wie sie auf den ersten Blick aussahen. Wir drohen Max Lüftl, seinen kongenialen Partner zum FC Schalke zu verlieren. Das kann auch eine Chance sein für Hannover 96, dass man sich da neu aufstellt. Die Strukturen, die er geschaffen hat, waren eigentlich schon da. Und er hat natürlich auch ganz gute Verkäufe gehabt, liegt aber daran, dass man im NLZ einfach gute Arbeit leistet. Und was er nicht geschafft hat, da muss ich Ferdi widersprechen, ist wirklich ein Spielkonzept zu entwickeln, eine Philosophie für Hannover 96 zu entwickeln, die von den Profis bis runter, sag ich mal, mindestens mal bis zu U15 auch durchgeführt wird, sondern da kocht jeder sein eigenes Süppchen und jeder macht es so, wie es ihm gerade beliebt. Und wenn da einer bei den Profis dann doch mal reinschnuppern darf, ist das pures Glück, Chris. Sehe ich das zu negativ? Oder würdest du auch sagen, Markus Mann, oder würdest du stattdessen sagen, Markus Mann ist ein Glücksgriff für uns gewesen, bleibt ein Glücksgriff und sollte bitte noch lange bleiben?
Also erstmal Chapeau an Ferdi für das unbewusste Wortspiel, wenn er über den VfL spricht und dann sagt, in die Europa League fährt. Ich fand's super, ihr habt es wahrscheinlich gar nicht bemerkt. Genauso, wenn du sagst, leitet und nicht und man eigentlich leitelt sagen möchte. Ja, Tobi, letzten Teil der Frage. Das Problem, was ich sehe, ist ja, wenn es darum geht, eine Vereinsphilosophie der ersten Mannschaft vorzugeben, dann hängt das ja eher davon ab, was der Trainer mitbringt, welche Spielidee und nicht, was vielleicht der Sportdirektor im Hinterkopf hat. Und somit muss man ja auch sagen, na klar kann man die Spielidee der ersten Mannschaft nehmen und versuchen, auf die dahinterliegenden Jahrgänge runterzubrechen, kann aber auch bedeuten, dass du dann mit jedem Trainerwechsel dieses Konzept komplett neu umstellen musst und alles, was dahinter an Stuff steht, auch austauschen musst, weil die vielleicht selber diese Idee gar nicht mittragen. Das finde ich eher schwierig. Und wenn du sagst, es gab ungünstige Transferphasen oder Transferphasen, wo er vielleicht nicht so performt hat, wie zuletzt, darf man halt auch nicht vergessen, dass wir jetzt mit dem Umbruch zur aktuellen Saison halt auch die maßgebliche Position auf der Trainerveränderung 1 hatten. Mit einem neuen Konzept und der Entscheidung, dass wir wirklich den großen Umbruch wagen, von dem wir ja auch nicht wussten, wohin er führen wird, weil 14, 15 neue Transfers mit Beginn einer neuen Saison halt auch ein hohes Risiko bergen. Und dass wir oder dass das auch nicht nur immer funktionieren kann, wie es jetzt am Wochenende toll gelaufen ist. Das haben uns ja die Spiele davor zumindest gezeigt, nach der Einstiegs der Saison hervorragenden Phase des Beginns. Von daher, ich bin bei Weitem nicht bei der Position von André, der ja häufig sehr kritisch gegenüber Markus Mann ist und der ja auch, so sagen es Gerüchte, gesagt haben soll, dass er ihn sofort dort persönlich hinbringen würde nach Wolfsburg. Aber ich finde halt auch, man darf nicht vergessen, was unter welchen Bedingungen der Mann hier angefangen hat zu arbeiten, welche Kompetenzen er jetzt gekriegt hat und vor allen Dingen, was er kriegt, wenn er Hannover aufgibt, nämlich einen Verein, der im letzten Drittel, eigentlich sogar im letzten Viertel der Tabelle rumkreucht, obwohl er einen Kader mit einem hohen Marktwert hat. Und ich glaube auch nicht, dass die Ressourcen von Wolfsburg unendlich sein werden. Und er würde sich in eine deutlich schlechtere Position bringen. Da ist es viel besser, jetzt die Saison vielleicht positiv zum Abschluss zu bringen, den eigenen Marktwert dadurch auch nochmal aufzuwerten und dann darauf zu warten, ob nicht Wolfsburg vielleicht irgendwann mal klingelt, sondern solche Vereine wie Leverkusen.
Ja, klingt interessant und klingt auch plausibel. Wobei ich trotzdem kritisch anmerken möchte, und dann nehme ich nochmal kurz Ferdi und Luca rein und dann machen wir aber auch einen Haken an Markus Mann, dass ich sagen muss, ich finde es falsch, eine Philosophie des Trainers zu übernehmen. Ich wäre glücklicher, wir hätten eine eigene Philosophie und würden den Trainer genau danach aussuchen und dann nicht nur den Trainer der Profis, sondern auch die Trainer, die dann im LEZ im Leistungsbereich trainieren. Aber ist nur meine persönliche Meinung. Ferdi, wie siehst du das Ganze?
Ich glaube tatsächlich, Markus Mann hat auch diese Vorstellung. Ich glaube, er hat die Vorstellung einer Mannschaft, die durch eigene Spielkontrolle aktiv das Spiel gestaltet. das war das Vorhaben, als man Stefan Leitl verpflichtet hat, weil er diesen Fußball in Fürth schon gespielt hat. Das ist krachend gescheitert. Man hat auch sicherlich zu lange an Leitl festgehalten. Auch André Breitenreiter war eine Verpflichtung für den Arsch. Müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ich glaube, die Vorstellung von Markus Mann passt schon sehr gut mit der von Christian Tietz zusammen. Und es war folgerichtig, dass wir einen Trainer wie Christian Tietz geholt haben. Ich möchte jetzt aber auch noch einen Punkt machen, der gar nicht so inhaltlich ist, weil ich habe gerade nochmal diesen Derby-Film im Kopf gehabt, den Hannover nach dem Derby-Sieg veröffentlicht hat. Wie Markus Mann da auf der Bank saß, ganz alleine, vor dem Spiel gegen Peine Ost und vermutlich im Folgenden die Derby-Ansprache gehalten hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der dann ausgerechnet während der Saison nach Wolfsburg wechselt und sich alles Standing und Sympathie kaputt macht, um nach Wolfsburg zu gehen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Vielleicht kommt da doch zu viel Fußballromantiker in mir raus. Es ist ein Geschäft, aber so schätze ich Markus Mann nicht ein.
Ja, vor allem, was soll er denn in Wolfsburg gewinnen? Was soll er erreichen? Also dafür müsste er ja mit Wolfsburg Meister werden, um halt was Zählbares mitzunehmen für seine Vita, für spätere Stationen. Einen Aufstieg mit einer Mannschaft, die das seit vielen Jahren erfolglos versucht, wo auch viele Leute wissen, dass die finanziellen Mittel häufig sehr begrenzt nur zur Verfügung gestellt worden sind, ist doch viel mehr wert, als wenn ich es jetzt schaffe, mit Wolfsburg in dieser Saison auf Platz 12 abzuschließen, im nächsten Jahr auf Platz 10 abzuschließen und dann Gefahr zu laufen, dass ich trotzdem rausfliege, weil halt die Ansprüche des Vereins, also der Konzernführung, Entschuldigung, vielleicht doch Europa sind und was aber halt nicht möglich ist mit der Mannschaft.
Ja, zumindest nicht im Herrenbereich, ne? Und Meister werden könnte dann höchstens mit den VfL Damen. Luca.
Ja, ich möchte noch einmal kurz anmerken, ich habe es mir jetzt parallel nochmal angeschaut, weil wir ja über die Arbeit von Markus Mann und ob er jetzt gute oder schlechte Arbeit geleistet hat, whatever, gesprochen haben. Ich möchte einmal ganz kurz skizzieren, als Markus Mann hier angefangen hat, ist Jan Zimmermann gerade Trainer geworden, übernommen hat er von Kenan Kocak, mit einer Mannschaft bestehend aus Simon Fallett, Barış Baştaş, Mike Franz, Philipp Ochs, Frank Ewiner, Patrick Doppelmessi, Kingsley Schindler, also nur mal so. Und wenn man jetzt heutzutage auf die Mannschaft guckt, finde ich, dass man da über die Jahre schon einen massiven Schritt getan hat.
Ja, das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Und einen massiven Schritt getan hat auch Hannover 96 am vergangenen Wochenende mit dem ersten Sieg. Und ich will nichts mehr hören über Siege gegen Neuhaus, irgendwie 84, das muss ich mir nicht. Erster Sieg überhaupt beim SC Paderborn. Bisher gab es dann nur auf die Mütze und wir haben zum ersten Mal also dort gewonnen und gehen jetzt hoffentlich gestärkt gegen das. Und wieder eine Frage von der Pressekonferenz. Oh, aber Flutlicht, da tut sich 96 schwer. Spiel gegen den Karlsruher SC. Luca, der Karlsruher SC ist irgendwie seit Jahren so eine Mannschaft, die immer zwischen Top 1 und Top 10 einläuft. Christian Eichner macht da offensichtlich gute Arbeit, ist der Schwager von Markus Mann, also da auch familiäre Bande nach Hannover. Und irgendwie waren die immer unangenehm zu bespielen, hatten aber auch, und das war, glaube ich, auch dann der Neckbreaker der letzten Saison, als sie Zivzi Vaze im Winter abgeben mussten, immer wieder Probleme damit, dass die Spieler nicht halten konnten, die ihnen wirklich wichtig waren, auf die auch irgendwo das Fundament fußte. Was ist der KSC heute? Ist der KSC die Mannschaft, die uns bei einem Sieg wirklich übertrumpfen kann? Ja, punktetechnisch schon, aber die dann auch wirklich zurecht dasteht? Oder ist der KSC nur ein Puzzleteil bei unserem wunderschönen Bild, das den Aufstieg zeichnet?
Am Markus Mann Flutlichtfreitag. Nein, Also erstmal, ich finde es schön, dass wir das Wunder an der Pader vollbringen und wieder vom Aufstieg geredet wird, aber ich meine, ich kann es ja verstehen, mir ging es da ja ähnlich. Ich finde, du hast den KSC schon ganz gut eingeordnet, weil sie haben im Sommer mit Max Weiß ihren Stammkeeper unfreiwillig verloren oder abgeben müssen und haben dann Hans-Christian Bernat aus Bulgarien geholt. Und abgesehen davon haben sie es aber geschafft, tatsächlich den Kader mal zusammenzuhalten. Dafür muss ich aber sagen, als ich mich mit dem KSC beschäftigt habe, die sind mit. Also das ist eine Mannschaft, die ist spielerisch, rein von den Zahlen und auch aus dem Eye-Test heraus, absolutes Zweitliga-Mittelmaß. Die sind zu Hause stark. Ich glaube, sie sind, wenn ich richtig geguckt habe, die beste Heimmannschaft die drittbeste Heimmannschaft. Da sind sie gut. Auswärts sind sie Platz 12, wir sind zu Hause Platz 12, also so talking about Mittelmaß. Aber in allen relevanten Statistiken sind die irgendwo zwischen Platz 6 und 14, außer bei Fouls am Gegner, da sind sie Dritter. Und die, es gibt halt vor allem zwei Namen, die sie tragen. Und das sind Marvin Vanicek. Ich glaube, der, da kann man durch die Liga fragen, von vielen als zusammen mit Fabi Riese vielleicht bester Spieler der zweiten Liga vor der Saison genannt. Und David Herold, das ist deren linker Schienenspieler, der spielt auch noch auf derselben Seite wie Marvin Vanicek. Also die beiden tragen den KSC ehrlicherweise schon sehr weit. Im Sommer soll wohl auch Hoffenheim mal an David Herold dran gewesen sein, konnten ihn aber halten. Aber ansonsten, also dafür, dass die teilweise in der Offensive echt ganz okay und sehr gute Spieler haben, spielen sie einen sehr defensiven Ansatz. Also sie spielen so ein 3-3-2-2, was gegen den Ball zu einem 5-4-1 wird, wo dann der Stürmer sich ins Mittelfeld fallen lässt und was eher auf Konter- und Umschaltsituationen ausgelegt ist. Und mit Ball, also mit Ball ist es darauf ausgelegt, Marvin Vanicek in Abschlussposition oder in gute Passposition zu bringen. Und das ist quasi alles, was sie machen. Ich hab's mir angeguckt, es ist teilweise wirklich biederes Mittelmaß, ehrlicherweise. Und jetzt auch nicht, ja, Christian Eichner macht da gute Arbeit, aber es ist keine Wunderdinge, die er da vollbringt. Also für mich, wenn ich drauf gucke, sage ich, das ist ein Gegner, den wir schlagen müssen. Als ja, Puzzle zum Aufstieg.
Das klingt ja schon mal gut. Ferdi, vor allem wenn der Marcel Franke da Abwehrchef ist, sagt das auch ziemlich viel über deren Defensive aus, oder?
Und Sebastian Jung.
Ja, aber Sebi Jung ist ja eine gute, als Rechtsverteidiger Legende, bitte.
Dynamisch, Jung.
Nationalspieler gewesen. Bitte euch. Ferdi, Marcel Franke, Sebastian Jung. Das sind Namen, die nach Meer klingen. Die nach San Siro klingen. Die nach Jerpe Meazza klingen. Die nach...
Ja, nach mehr Bedarf vielleicht oder mehr Aufwand.
Ja, ich muss zugeben, ich bin auch nicht unglücklich drüber, dass Marcel Franke der Prototyp des modernen Innenverteidigers, hat ihn Jan Schlaudraff damals, glaube ich, genannt. Das verstehe ich bis heute nicht. Aber dass der vielleicht nicht mehr bei uns Abwehrchef ist, uns muss aber schon auch bewusst sein, wenn wir jetzt über Marcel Franke und Sebi Jung reden, einer der beiden drückt uns dann einen am Freitag, aber so ist es eben. Und also Karlsruhe, die sind schon auch, ich bin da schon bei Luca, die sind schlagbar, die kriegen auch dafür, dass sie eigentlich eher einen defensiven Ball spielen, immer noch relativ viele Tore, die kriegen die drittmeisten Gegentore aus dem Spiel. Also selbst wenn sie kompakt stehen wollen, gelingt das dann auch nur so halb. Aber wir müssen eben schon aufpassen, einmal auf die linke Seite, die Luca angesprochen hat, und I hate to be this guy, aber Standardsituation. Karlsruhe hat die zweitmeisten Standardtore der Liga erzielt. Wir sind bekanntermaßen nicht immer so ganz sicher bei Standards, deswegen gern möglichst wenig Ecken und Freistöße zulassen oder diese einfach ein bisschen besser und am Mann stehender verteidigen, als wir das in Teilen der Saison getan haben.
Das Hallo, 11 Ecken in Paderborn, kein Gegentor. Wer soll uns aufhalten?
Oh, das beides klingt nach einem ganz guten Plan. So, Chris, für mich ist der KSC immer noch die Mannschaft. Ich war im alten Wildpark bei irgendwie 91.000 Grad. DFB-Pokal, es war das Debütspiel von Hendrik Weidand in einem Pflichtspiel, der auch gleich da genetzt hat. Ich weiß nicht, 5-0 oder so haben wir da gewonnen. Karlsruhe war so ein Piss-Drittligist, was ist denn da passiert? Was in Gottes Namen verleitet mich denn jetzt dazu, den KSC ernst zu nehmen? Das darf doch gar nicht sein.
Ja, ich erinnere mich, wenn du Weidand erwähnst, an das Spiel, ich glaube die Woche danach gegen Bremen, wo Claudio Pizarro ja völlig irritiert war, weil er dachte erst, Mertesacker wäre wieder da und dann aber erklärt kriegen musste, dass er das gar nicht ist. Auch ich habe tatsächlich mit Karlsruhe irgendwie so eine glorreiche Vergangenheit in meinem Hinterkopf, aber ich bin halt auch schon.
Also du meinst so 90er Jahre,
dann,
ne?
Ich denke dann an Sean Dundee, Kyriakov und wie sie alle hießen.
Das Wunder von, wie hieß der spanische Verein? Was war das? 7-0 haben sie gewonnen im Rückspiel. Was war denn das aber? Ist egal. Aber das war genau, das war genau die Riege, ne? Kyriakov und so, ja. Oli Kahn, Mehmet Scholl.
Oh ja, stimmt. Ja. Oli war ja auch mal, oder hat ja seine Bundesliga-Karriere oder Profikarriere da auch nicht zu unwesentlichen Teilen vorgezeichnet. Also tatsächlich, mich stimmt es eigentlich eher ruhig, weil ich relativ viel vom Spiel vom KSC gegen Elversberg gesehen habe und mich eigentlich genau da bestätigt sehe in dem, was jetzt gerade schon gesagt wurde. Also keiner weiß so wirklich, wie die in diese Position gekommen sind, weil es teilweise vogelwild war und teilweise echt löchrig in der Abwehr. Schöne Grüße an Franke. Aber ich bin unschlüssig, weil ich mag dieses Leben in diesen Extremitäten nicht. Ich mag nicht dieses sofort alles verteufeln, wenn es mal zweimal nicht läuft. Dieses sofort glorifizieren und herbeirufen des Aufstieges. Und das machen ja die Medien auch. Jetzt, wo wir einen überraschenden Auswärtssieg gefahren haben, möchte ich auch nicht. Ich versuche mich immer regelmäßig zur Ordnung zu rufen und zu sagen, lass dich nicht in Versuchung bringen. Bleib doch erstmal ruhig. Und letztendlich ist KSC jetzt genau das richtige Spiel, wo man sehen kann, was ist die Woche davor wert. Mit Paderborn hat keiner gerechnet, aber wenn wir gegen den KSC zu Hause nicht gewinnen, und ich meine nicht nur einen Punkt mitnehmen, wenn wir da nicht gewinnen, ist das auch nichts wert gewesen.
Da hast du recht, ich bin völlig entsetzt, wie lange du augenscheinlich nicht mehr hier gewesen bist. Du hast gerade eine mir völlig fremde Person skizziert und dabei dachte ich, ich kenne dich schon ein paar Jahre. Aber gut, sei es drum, es ist geschenkt. Luca, dann erzähl uns, wie wird der KSC auflaufen? Sag uns die Startelf.
Ja, ich habe ja schon so ein paar Spieler genannt. Wie gesagt, im Tor Hans-Christian Bernat, der ist Däne, kam wie gesagt aus Bulgarien. Dann die Dreier-Abwehrkette, da muss umgebaut werden, weil Christoph Kobalt, eigentlich auch noch ein Schlüsselspieler, hat seine fünfte Gelbe gesehen. Da, ich meine, ich habe ihn bei Kickbase, da war ich ein bisschen sauer, auf der anderen Seite war ich ganz froh. von links nach rechts die Dreierkette erwarte ich Nikolai Rapp, der ist eigentlich Sechser, also der hat auch noch ein bisschen was mit dem, ja, oder ist noch spielerisch stärker. Marcel Franke, ich glaube, über den brauchen wir nicht mehr viel sagen, in der Mitte. Und dann als rechter Innenverteidiger Marcel Beifuß, also die doppelte Marcel-Abwehr. Dann auf den Außenverteidigerpositionen erwarte ich links, wie gesagt, David Herold, deren bester Spieler zusammen mit Wanicek, schlägt die zweitmeisten Flanken der Liga, hat gegen Elversberg auch so ein Tor vorbereitet, also der wird da ziemlich sicher spielen. Rechts ist ganz spannend, weil im letzten Spiel ist da Rafael Pinto Pedrosa gestartet. 19-jähriges Talent, wird auch teilweise schon über deutsche Nationalmannschaft in der Zukunft nachgedacht. Ich rechne aber tatsächlich mit dem 35-jährigen Sebe Jung, weil erstens mal Ex-Verein und zweitens mal war Pinto Pedrosa gegen Elversberg nicht wirklich gut und Jung hat es ganz okay gemacht. Deswegen rechne aber ich mit ihm.
Ist Jung nicht angeschlagen? Ich dachte, der hätte muskuläre Probleme.
Ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Es nervt mich ein bisschen, dass die PK morgen ist von Karlsruhe. Ansonsten hätte ich mir da dann noch die Infos rausgeholt. Die einen sagen, er ist nicht fit, die anderen sagen, er ist fit. Also deswegen, ich habe mich jetzt erstmal für Jung entschieden.
Ja gut, vielleicht war das auch auf den Allgemeinzustand bezogen, das weiß man ja nicht.
Der hat immer muskuläre Probleme. Kann aber wie gesagt auch Pinto Pedrosa werden. Dann als ja so wirklich einziger Sechser in dem System, der auch im Aufbau dann relativ viel Verantwortung zukommt, ist Janis Burnic. Ist jetzt gar nicht so großartig bekannt, ist jetzt auch, ist okay, ist so Mittelmaß, würde ich sagen. Und dann haben wir die beiden Achter/Zehner, wie gesagt, Marvin Wanicek links, da haben wir jetzt schon genug Worte drüber verloren. Rechts würde ich mit Philipp Förster rechnen, kam vor der Saison von Darmstadt, nochmal lieben Gruß. Nach Detmold. Ist ein relativ variabler Spieler, ist für seine Größe eigentlich recht technisch stark. Also da habe ich auch noch so ein bisschen Sorgen. Ich glaube, der hat uns mit Darmstadt auch mal eingedrückt, aber ja, würde ich jetzt nicht allzu viel erwarten. Ja, und dann die Doppelspitze ist einmal Fabian Schleusner. Das ist so der zuverlässigste Stürmer bei denen, hat auch schon 6 Saisontore, ist so eher Typ Großkopfballstark, sag ich mal. Und dann um ihn herum spielt meistens eher so eine hängende Spitze. Eigentlich würde da Louis Ben-Fahad spielen. Das ist ein Eigengewächs, der auch eine Menge Potenzial und Talent hat. Der ist aber jetzt schon relativ lange verletzt. Und das ist so eine Position, da wechselt Karlsruhe irgendwie ganz oft durch die Saison, weil so niemand so wirklich funktioniert hat. Im letzten Spiel ist dann da Eamon Lagrissi gestartet. Der ist gerade mal 17, auch aus der Jugend. Ich würde aber rechnen, weil er nach Einwechslung im letzten Spiel 2 Tore gemacht hat mit Roko Šimić. Den haben sie geliehen von Cardiff City für 100.000 Leihgebühr laut Transfermarkt. 21-jähriger Mittelstürmer, kann aber auch, wie gesagt, so ein bisschen hängend spielen. Und den erwarte ich da als Sturmpartner von Fabian Schleusner.
So viel also zum kommenden Gegner am Freitagabend bei uns im Niedersachsenstadion. Jetzt gucken wir also auf den glorreichen Hannoverschen Sportverein von 1896. Was war das für ein tolles Spiel in Paderborn? Im Quick and Dirty wurde ausreichend darüber gesprochen. Und was wäre das bitter gewesen? Ja, dann sind mal zwei 96-Spieler in der Kicker-Elf des Tages, nämlich Mike Nawrocki und Benjamin Kellmann. Und was müssen wir nach freien Tagen dann plötzlich hören? Owei, owei, Kellmann krank und Nawrocki bricht das Training ab und wird dick bandagiert vom Platz geführt. Aber Entwarnung auf der PK. Christian Tietz sprach davon, alle sind fit. Alle? Das heißt also auch, Hussein Chakrun und Maurice Neubauer trainieren wieder voll mit und Christian Tietz kann aus dem Vollen schöpfen. Ist natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Haben wir damit ein Thema auf der linken Seite, Ferdi? Oder ist es so, dass Kolja Uden sich dann doch irgendwie an Maurice Neubauer vorbeigespielt hat?
Also ich glaube, in dem Moment, wo Maurice Neubauer wieder komplett fit ist, haben wir da ein Thema. Weil grundsätzlich ist Neubauer zu gut, um nicht zu spielen. Ich halte ihn definitiv für einen unserer 11 besten Spieler. Ich halte aber auch Kolja Uden aktuell komfortabel für einen unserer 11 besten Spieler. Ich glaube, diese Woche stellt sich die Frage aber noch nicht so ganz, weil ich habe gelesen, ja, Neubauer ist offiziell wieder voll fit. Ich glaube, es ist aber schon auch so, dass das eher vielleicht eine Punktlandung wird für Freitag, dass man da im Zweifel lieber noch eine Woche wartet. Oder ich hoffe, dass man lieber noch eine Woche wartet. Auch einfach, weil aktuell das Problem nicht besteht, dass man ihn unbedingt in der Startelf braucht, weil Kolja es sehr, sehr gut macht. Deswegen rechne ich diese Woche mit Kolja. Und mittelfristig kann ich mir vorstellen, dass man Neubauer vielleicht nochmal auf rechts probiert oder dass man Kolja auf rechts probiert oder dass man Neubauer auf links probiert und Kolja vorschiebt, aber dass man in irgendeiner Form kreativ wird, um beide auf den Platz zu bekommen.
Das mit dem Vorschieben fand ich übrigens am besten, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich Kolja für offensiv stärker halte als für defensiv. Aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Und irgendwie steht ja Christian Tietz auf Leute, die nicht verteidigen können. Das sehen wir ja an Matsuda. Chris, ja, also das heißt, wir schöpfen da irgendwie aus dem Vollen. Auch Benedikt Pichler ist jetzt wieder ein Thema, ist im Training. Wäre schon ein Thema für den Kader gewesen gegen Paderborn, da allerdings mit Magen-Darm-Infekt ausgebremst. Also Kaderrückkehr, ist das eine gute Nachricht? Also können wir dann sagen, dann läuft diese Arbeitsteilung nur mit veränderten Rollen. Das heißt, Benji Kellmann beginnt und Benedikt Pichler Pichi wird dann in der zweiten Halbzeit die Räume nutzen.
Ich denke mal, das kommt maßgeblich darauf an, was deine Spielidee ist. Worauf legst du Wert? Weil Pichler hat definitiv spielerische Eigenschaften, die Kellmann nicht hat. Kellmann hat sehr eindrucksvoll gezeigt, dass er weiß, wo ein Stürmer stehen muss, dass er imstande ist, aus wenig viel zu machen, einen super Abschluss hat. Pichler ist hingegen der Mann, den man halt, wo man weiß, dass er imstande ist, den Ball vorne festzumachen, abzustimmen, dafür zu sorgen, dass die nachrückenden Spieler quasi in den Raum gehen können. Es steht und fällt mit der Spielidee und ich glaube, das wird auch damit zusammenhängen, ob du jetzt sagst, über links lässt du vorne Chakrun kommen oder man trägt diese Idee, die du gerade hattest oder die Ferdi gerade hatte, du bestätigt hast und ich auch sehen würde, dass man sagt, warum denn nicht Neubauer und Kolja davor? Das ist offen tatsächlich. Ich glaube, es ist schwer, einem Kellmann zu vermitteln, der sich ja mit dieser Teilzeitrolle sehr zufrieden gegeben hat zu Beginn der Saison, weil er halt trotzdem seine Erfolgserlebnisse hatte. Aber jetzt mit so einem Impact aus dem letzten Spiel den Stürmer auf die Bank zu bringen, glaube ich, kann einen Knick bringen. Vor allen Dingen aber auch gegenüber den Fans, gegenüber der Presse, wenn es dann halt nicht funktioniert. Weil dann kommen die Fragen, wieso hast du denn ohne Not den besten Knipser? Und wir haben ja in der Zeitung, glaube ich, gestern gelesen, den Spieler, der auf dem Weg zum Simak-Rekord sein könnte. Warum hast du den ohne Not auf der Bank gelassen? Ich glaube, das Risiko wird der Trainer nicht eingehen. Ich glaube, wir werden Kellmann sehen.
Ja, glaube ich auch, Luca. Vor allem nicht nur, dass er auf dem Weg ist, der erfolgreichste Torjäger in diesem Jahrzehnt, ne, Jahrtausend zu werden, auf dem Weg zu 20 Toren, also dieser geforderte 15-Tore-Stürmer, sondern auch geadelt vom Fritze Aberg, Testesser und ehemaligem Scout von Hannover 96 und immer noch Rekordtorschützen, was eine Saison in der zweiten Liga angeht, nämlich Dieter Schatzschneider, der gesagt hat, das ist ja schon ein würdiger Nachfolger. Also, Luca, da kann man ja eigentlich...
Das hast du aber gut synchronisiert. Also diesen Mund voller Bratwurst, das hast du richtig gut gemacht.
Ich habe ihn einfach voller Bratwurst. Das ist einfach gar nicht synchronisiert. Also Luca, das kann man ja eigentlich gar nicht machen, oder?
Nein. Also ich habe drüber nachgedacht, weil Karlsruhe hat im letzten Spiel von Elversberg 2 Gegentore bekommen, weil sie das Pressing von Elversberg nicht überspielen konnten. Einmal verliert Marcel Franke wirklich... Man sieht, wieso er nicht mehr bei uns spielt, sage ich mal. Also vollkommen dilettantisch den Ball an Conte.
Stümperhaft.
Ja, und dann mussten sie nur noch querlegen. Und das zweite Tor kassieren sie, weil sie auch irgendwie hinten nicht gut rausspielen, dann der Keeper einen Ball vollkommen verhunzt irgendwo wegschlägt und dann Elversberg auch im letzten Angriffsdrittel schon auf dem Weg Richtung Karlsruher Tor ist. Der pressende Stürmer ist wahrscheinlich eher Benedikt Pichler, auch wenn er gespielt hat, eher den Sechser zugestellt hat als den zentralen Innenverteidiger. Aber du kannst es nicht machen. Du kannst nicht einen Stürmer, der gerade auf einem Pace ist, ein Tor pro Spiel zu schießen, der im letzten Spiel doppelt getroffen hat, den kannst du jetzt nicht auf die Bank setzen. Dann, also da killst du ja auch sein ganzes Momentum mit. Also wenn wir sagen, wir fangen wieder mit der Arbeitsteilung an, dann lass Benji 60 Minuten spielen, bring für die letzten 30 Minuten Harvard Nielsen und gut ist.
Und Pichi gar nicht, oder was?
Wer?
Naja, du lässt Benji...
Ach, also dieser dilettantische Österreicher, meinst du? Oh, ja, der kann von mir aus 5 Minuten rechter Flügel spielen. Ich meine natürlich Benedikt Pichler statt Harvard Nielsen, Mann.
Okay. Uiuiui. Ich hatte gerade einen echten Schockmoment.
How dare you? Gut, okay, egal. Fangen wir von hinten an. Also Noll ist natürlich im Tor, ist klar. Dreierkette würde ich so lassen. Also das heißt für mich Nawrocki und Tomiak und Gita... Das sind die Besten, die wir haben. So, ja doch, da Okon nicht mehr spielt, muss ich Blank nicht mehr fordern. Also, das sind die Besten, die wir haben. Und daran darf sich nichts ändern, wenn alle fit sind, aus meiner Sicht. Gibt es da Widerrede?
Ganz kurz, ich muss hier nochmal kurz die Mike Nawrocki Appreciation raushauen. Ne? I wasn't familiar with his game. Also, was der seit dem Derby aufspielt, wie gesagt, ich habe ihn ja nach Elversberg noch kritisiert und meinte, ich fand ihn nicht so gut und habe ihn schon wieder rausgeschmissen. Aber was der mit dem Fuß am Ball kann, wow. Wow, das ist ja brutal.
Ja, wenn sein Körper besser wäre, würde der auch gar nicht bei uns zur Leihe sein. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja. Der ist schon ein Regal zu hoch. Aber sei es drum, also wenn der Körper hält, gerne. Und dann auch Kaufoptionen ziehen, wie auch immer. Also keine Gegenrede, wie ich höre. Also wir spielen mit dieser Dreierkette. Enzo Leopold, ja gut, solange er noch nicht in Schalke ist, spielt er bei uns. Dann haben wir natürlich jetzt die Thematik. Also links und rechts auf der Schiene. Also Matsuda bleibt für mich auch drin. Hat mir gut gefallen mit Yokota im Übrigen. Fand ich besser als mit Bundu. Ja, lag vielleicht weniger als man Matsuda, aber ist egal. Und links bin ich dann bei Ferdi tatsächlich. Neubauer darf die Woche sich noch nehmen. Und Kolja sollte starten, oder? Chris, du warst noch nicht ganz sicher. Du hast dann schon gesagt, warum nicht beide? Also wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, links dann irgendwie defensiver, Uden oder Neubauer? Oder sagst du, nee, Neubauer auch noch die Woche noch geben?
Das hängt vom tatsächlichen Fitnesslevel ab. Wenn er wirklich fit ist, Neubauer und davor Kolja. Und wenn nicht, dann Kolja, auch wenn er defensiv Mangel hat, die wir dann auf der anderen Seite auch haben.
Ja, Aseko bleibt, glaube ich, auch völlig klar in der Startelf. Taibi für mich langsam zum Fehleinkauf zu deklarieren, leider. Und Rogo macht das gut als Nummer 2, also da für mich keine Not, nur Aseko. Genießen wir die Minuten, die wir noch mit ihm haben, und dann auch bitte jede. So, jetzt aber vorne. Also, ja, ich habe schon gehört, also Chris, Pichler habe ich bei dir so ein bisschen rausgehört, beim Rest, wir waren eher so bei Kellmann von Beginn.
Nein. Hast du nicht. Dann hast du falsch zugehört.
Genau.
Also Kellmann definitiv auch als Startelf. Ich bin momentan Team Kolja auf der linken Seite und rechte Seite hat mir genauso wie euch das Duo Matsuda Yokota so gut gefallen, dass ich sage, und gleichzeitig halt auch das Gefühl, dass bei Bundu irgendwie nichts vorangeht. Ich möchte gerne Yokota sehen und hoffe dann, wenn der Gegner aufmacht, gleich müde Beine hat, dass dann eine Einwechslung von Bundu vielleicht nochmal irgendwas bringen kann.
Okay, Ferdi, jetzt hat uns Luca gerade erklärt, wie stark die linke Seite ist von Karlsruhe. Dass da die beiden besten Spieler den linken Flügel belegen. Wenn wir da natürlich Matsuda und Nyoko dagegen stellen, könnte es eng werden oder würdest du es trotzdem machen?
Ich sehe keine realistische Alternative, ehrlich gesagt. Also ja, man könnte sich überlegen, ob man einen defensiv stärkeren Rechtsverteidiger als Matsuda aufstellt, weil ich habe schon auch Bauchschmerzen da mit Vanicek und Herald, aber Herold heißt er übrigens. Aber ich sehe halt keine Alternative zu Matsuda. Plus, ich fand, Matsuda und Yokota haben im Zusammenspiel sehr, sehr gut funktioniert. Yokota war sowieso super. Der ist da jetzt erstmal gesetzt auf rechts. Deswegen, glaube ich, bleibt das ganz einfach so.
Naja, und vor allen Dingen ist ja Bundu jetzt auch nicht wirklich durch Lust, Leidenschaft, Laufarbeit in der Defensive aufgefallen, sondern eher als so etwas lustlos werdender, wenn es nicht läuft. Und das passiert teilweise relativ zügig. Und wahrscheinlich meinst du defensiv dann als Option Sterner?
Wäre vielleicht einer, aber also realistisch ist das sowieso nicht. Deswegen, und Matsuda ist auch einfach für uns im Spiel mit Ball wichtig, deswegen die beiden bleiben. Und weil Chris gerade Bundu im Negativen angesprochen hat, ich möchte noch Yokota im Positiven loben, der hat letztes Spiel, was der an Kilometern abgerissen hat, das war auch brutal.
Absolut, aber was machen wir jetzt auf der Linken? Also Chris hat ja dieses Neubauer-Uden-Ding aufgemacht, zu Recht, aber vielleicht noch eine Woche zu früh, Luca, aber also erstmal so, wie hat dir denn Bundu eigentlich linksoffensiv gefallen?
Gut. Aha. Vor allem im Zusammenspiel mit Kolja. Also muss ich ehrlich sagen, ich finde, die beiden haben in der Kombination sehr gut gemacht.
Bleibst dabei. Also lässt du Bundu drin.
Ich werde ihn links spielen lassen, das ist ganz klar. Ich meine, also, ja, er hat kein Tor. Ja,
er muss eins machen.
Schnell, ja, das sowieso. Er kann schnell frustrierend sein und ist auch schnell mal frustriert. Aber ich habe eben nochmal nachgeschaut. Er hat den zweithöchsten XG-Wert dieser Mannschaft und den zweithöchsten XG pro 90-Wert dieser Mannschaft nach Benji Kellmann. Das ist richtig. Aber er kommt in diese Abschlusssituation, das ist auch das, was Christian Tietz heute auf der Pressekonferenz gesagt hat. Okay. Die eine Szene, die Simon übrigens überragend hält, wo der Kicker geschrieben hat, schlampiger Abschluss, den er da gegen die Laufrichtung ins lange Eck schieben will.
Boah, nee, komm.
Ja.
Da bin ich ganz anders dazu. Der hat da nicht gehalten.
Doch, finde ich schon. Nein. Ich habe mir die YouTube-Highlights also, Frame Bundu, für Frame angeschaut.
Wenn Bundu von links in die Mitte zieht,
kann er nur in die richtige Ecke abschließen.
Hä? Kann er nur in die Ecke abschließen. Knallen.
Das ist richtig. Nein. Das ist überhaupt nicht wahr. Dann ist die schlechteste Entscheidung, das will ich gerade sagen, aufs linke Eck zu schießen. Die schlechteste Entscheidung.
Finde ich überhaupt nicht. Ich finde, er macht es genau richtig, dass er quasi alle Verteidiger aussteigen lässt, bis er einen freien Schusswinkel hat, das ist ja auch etwas, was Sintes heute angesprochen hat. Und dann gibt es zwei Optionen. Entweder er knallt ihn ins kurze Eck, halb hoch, oder er schiebt ihn genauso, wie er es versucht, flach ins lange Eck. Ich habe mir die Szene, weil ich muss ja Mustafa Bundu verteidigen, ist ja gesetzt. Ich habe sie mir wirklich Frame für Frame in den Sportshow-Highlights nochmal angeschaut. In der Sekunde, wo Bundu kurz vorm Abschluss steht, verlagert Simon, der Keeper von Paderborn, sein Gewicht vom linken Fuß fürs kurze Eck auf den rechten Fuß, damit er ins lange Eck kommt und begibt sich schon in diese Bewegung. 90% der Keeper in dieser Liga bleiben stehen und kriegen den ins lange Eck reingedrückt. Es ist Pech, dass der so nicht reingeht. Und ich finde, dadurch, dass er sich die Situation
komplett selber... Es ist mangelnde Qualität, dass er das nicht sieht.
Finde ich nicht. Er arbeitet sich die Situation selber. Mal?
Nein, jetzt hängst du den Fuß hoch. Nein, Tobi.
Okay, alles gut. Okay, dann lassen wir Bundu links.
Ich bin außerdem fand ich es gut, dass er in die Mitte ziehen kann mit seinem starken Fuß und dann da Abschlüsse nehmen kann. Deswegen.
Arjen Bundu.
Ich hätte ihn aufs kurze Eck geschlänzt, aber das ist meine ganz persönliche. Aber egal. Ist egal. So, Ferdi. Christian Tietz hat so ein bisschen, auch wenn er sich gewehrt hat dagegen, er hat so ein bisschen sein Spielsystem verändert im Spiel gegen Paderborn. Er hat das heute runtergespielt, er hat gesagt, naja, das sind unsere Spielsituationen, das machen wir öfter so. Nee, also so wenig Ballbesitz wie gegen Paderborn hatten wir, glaube ich, in noch keinem Spiel. Und wir waren defensiv deutlich stabiler und haben den Gegner vielleicht ein bisschen kommen lassen. Ist das so eine Sache, wo man sagen kann, Christian Tietz ist auch dabei, sich so ein bisschen zu entwickeln? Oder wie beurteilst du grundsätzlich Christian Tietz und mache ich es zu groß? War das einfach wirklich nur so eine Spielsituation?
Nee, ich muss sagen, mir hat das sehr, sehr gut gefallen, wie Christian Tietz uns gegen Paderborn ins Rennen geschickt hat. Ich glaube, es sind so ein bisschen zwei Sachen. Es ist schon auch gegnerabhängig, weil Paderborn ist eben auch ein Gegner, der selber den Ball haben wollte und der dann aber auch Räume angeboten hat. Das heißt, das war gegen Paderborn eine gute Taktik. Das wird nicht immer so funktionieren. Wir werden Karlsruhe nicht 55% Ballbesitz geben. Das will Karlsruhe auch überhaupt nicht. Also wir werden gegen Karlsruhe wieder mehr den Ball haben. Wir werden wahrscheinlich auch wieder in mehr Risiken gehen müssen. Aber ich glaube es schon auch, dass es nicht nur gegnerabhängig war, sondern ich hoffe, dass man die Länderspielpause genutzt hat, um so ein bisschen fein zu tunen, um wirklich auch nochmal in der Defensive zu arbeiten. Es hieß ja auch, dass Markus Mann, wo man das Gespräch mit dem Trainerteam gesucht hat, um so ein bisschen auf ein bisschen stabileres, ausgewogenere Herangehensweise zu setzen. Das fand ich sehr gut und ich fand, man hat gegen Paderborn wirklich die Resultate gesehen. Also wir hatten zum ersten Mal, ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, seit dem Spiel gegen Düsseldorf hatten wir einen Gegner, der weniger als ein Expected Goals hatte. Die Werte unterscheiden sich so ein bisschen, aber bei FODMOP war es wirklich weniger als ein Expected Goals, das Paderborn sich rausgespielt hat. Und das ist einer der besten Offensiven der Liga. Und das hat mir Mut gemacht, weil ich habe mir so in den letzten Wochen so ein bisschen die Frage gestellt, kann Christian Tietz keine kompakte Defensive organisieren oder will er es nicht? Beziehungsweise ist das einfach, dass wir diese nicht haben, ist das einfach eine Folge dessen, dass wir halt unsere Priorität auf andere Bereiche legen. Und Paderborn hat mir so ein bisschen gezeigt, er kann das schon. Da ist schon auch das defensive Know-how da, um eine kompakte Abwehr zu organisieren. Wir haben auch gegen Paderborn übrigens 62% Zweikämpfe gewonnen. Unsere Abwehr stand super. Insofern fand ich das ein sehr, sehr positives Zeichen, dass wir gegnerabhängig eben auch mal ein bisschen defensiver spielen können, dass Christian Tietz eine kompakte Abwehr organisiert bekommt. Das wird nicht unsere Herangehensweise für jedes Spiel sein. Das wird auch gegen Karlsruhe so nicht aussehen. Aber dass er das kann und dass er auch bereit ist, Anpassungen zu machen, gegnerabhängig und auch basierend auf den Erfahrungen der letzten Spiele, das fand ich sehr, sehr gut. Weil wir werfen Christian Tietz vor, dass er stur ist. Das ist er auch. Das wird er in manchen Bereichen immer bleiben. Aber das war bisher das positivste Zeichen, das ich in dieser Saison gesehen habe, dass er diese Sturheit auch aufgeben kann.
Und das ist das, was sein Vorgänger nicht konnte, dem wir das dann oft genug auch zu Recht vorgeworfen haben. So, also das klingt ja erstmal ganz gut. Ich bin nicht bei dir, Ferdi, weil wir waren doch auch so ein bisschen mal am Zweifeln, was ist da passiert und warum kriegt das nicht in den Griff? Das war jetzt ein guter Schritt, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dieser Sieg in Paderborn ist genau nichts wert, wenn wir jetzt nicht nachlegen und im Heimspiel diesen Sieg vergolden. Dementsprechend fange ich mit dem Tipp an. Es ist so widerlich. Also es ist genau das, was Chris so kritisiert hat, was er aber gelebt hat jahrelang, ja? Dieses irgendwie alles scheiße und dann ist doch wieder alles geil, wir gewinnen 5-0. So, Chris.
Wir gewinnen 4-1. Wir werden das Tor von Vanicek nicht verhindern können, aber wir werden offensiv sehr gut performen.
Sehr gut. Luca.
Hannover 96 gewinnt. 3-1. Ich sage, das Tor macht Marcel Franke nach einer Ecke. Der hat jetzt irgendwie ein paar Eigentore und Tore verschuldet. Jetzt macht er selber eins. Doppelpack Mustafa Bundu.
Ja, und das dritte Tor macht dann Franke ins eigene Netz.
Nee, Kellmann.
Ja, ist okay. Können wir mitleben. Ferdi?
Wir gewinnen 2-0. Wir setzen wir machen eine Miniserie daraus und läuten ein erfolgreiches Weihnachtssaison Halbrundendrittel ein. Tore schießen Noel Aseko und weil mir der vorher viel zu schlecht weggekommen ist und ich den absolut, wenn er denn wieder fit ist, als Startelf-Spieler sehe, Benny Pichler.
Ah, sehr schön. Also wir gehen wieder alle von einem Sieg aus. Das heißt in der Regel nichts Gutes, besonders nicht an einem Freitagabend bei Flutlicht. Aber vielleicht mag uns Christian Tietz und seine Mannschaft dann Lügen strafen. Ihr Lieben da draußen, kommt gut ins Stadion. Bisher nur 37.000 Karten verkauft, also kauft gerne noch welche davor auf dem Weihnachtsmarkt, danach auf dem Weihnachtsmarkt und zwischendrin eben das 5-0 von 96 gegen den Karlsruher SC bewundern und danach so richtig geiles Gefühl haben, dass wir doch irgendwie in der Winterpause es schaffen könnten, unter den ersten drei zu stehen. Naja, wollen wir gucken. Also zumindest kommt gut zum Spiel, kommt gut zurück, genießt das Spiel und denkt immer daran, 96 Allee und Bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.